Das Thema für heute. Ich freue mich riesig über das Thema Gott glaubt an dich zu predigen. Und ihr habt das schon gehört. Das wird eine Predigt sein, wo du hören kannst, gibt es etwas, wo du merkst, Gott spricht mich an und ich möchte für mich beten lassen. Nach der Predigt wollen wir die Lobpreiszeit haben, dann wird es zwei Gebetsteams geben, die werden wir dort platzieren und wenn ihr dann gebeten möchtet, könnt ihr hingehen. Worum geht es? Glaube hat ja zwei Seiten. Glaube ist ja ein Beziehungsgeschehen. Auf der einen Seite stehen wir und auf der anderen Seite steht Gott. Und ganz oft hören wir Predigten zu dem Thema, was wir über Gott glauben können. Da geht es so um Gottes Seite. Wie glauben wir an Gott? Und heute möchte ich einfach einen Perspektivwechsel haben, sondern lass uns mal uns die Frage stellen, nicht wie glauben wir an Gott, sondern wie glaubt Gott an uns? Wie glaubt er an dich und an mich? Das ist das Thema. Und ich will einsteigen, indem ich euch einfach hineinnehme mit, was das Wesen von Glauben ist. Glaube hat, glaube ich, auch einen Wert. Glaube zeigt sich in einer Tat, die einem Glauben Ausdruck verleiht. Und jetzt freue ich mich einfach, mit euch ein paar schöne Bilder zu teilen, die etwas über mein Hobby ausdrücken. Genau. Fußball. Die Frage ist, wie viel ist Glaube wert? Ich bin Fan von Hertha BSC, deswegen habt ihr da so einen Hertha-Spieler, Neuzugang dieses Jahr. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Daishan Redan. 18 Jahre. Für einen 18-jährigen Jungen, gerade volljährig geworden, zahlt der Verein 2,5 Millionen Euro Ablösesumme. Dann der Rekordtransfer in dieser Saison von Hertha BSC. Dodi Luke Bakio, 21 Jahre. Wie viel wert ist der Glaube des Vereins an diesen jungen Mann? 20 Millionen Euro. Warum gibt man 20 Millionen Euro für einen Menschen aus, also als Ablösesumme, dass der im Verein spielt? Ja, weil Glaube da ist. Dass man mit diesem Spieler erfolgreich starten kann, dass er sich gut entwickelt und vielleicht man später noch eine größere Ablöse erzielt. Mats Hummels. Es steigert sich. 38 Millionen. Weltmeister mit Deutschland geworden, war vorher beim FC Bayern München. Und Dortmund hat diesen Spieler verpflichtet mit dem Glauben, wir wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen und wir glauben, wenn wir diesen Spieler verpflichten, haben wir bessere Chancen. Wir investieren 38 Millionen, weil wir daran glauben, dass er unser Team stärker macht. Wie geht's weiter? Lucas Hernandez, 23 Jahre. 80 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler. Könnt ihr euch die Summe von 80 Millionen vorstellen? Das fließt von einem zum anderen. Dafür, dass er unterschreibt, war vorher bei Atletico Madrid. Weil die Bayern die teuersten Spieler haben, ist der nächste auch ein Bayern-Spieler. Philipp Coutinho. Vom FC Barcelona ist er gekommen. Für 8,5 Millionen Euro haben sie ihn geliehen, damit er eine Saison bei Bayern spielen kann. Und wenn das passt mit dem Philipp Coutinho, dann dürfen sie ihn für 120 Millionen Euro kaufen. Diese Option haben sie sich gesichert. Das wäre dann der erste über 100 Millionen Transfer nach Deutschland, wenn das realisiert werden würde. Wie viel wert ist Glaube? Bei Philipp Coutinho 120 Millionen, eventuell aber mindestens 8,5 Millionen für ein Jahr. Es geht aber auch ohne Geld. Julian Nagelsmann, der Wunschtrainer von RB Leipzig. Das Dumme ist, die wollten den ja schon ein Jahr eher haben, aber er hat gesagt, nee, ich will noch bei der TSG Hoffenheim bleiben, ich will noch nicht wechseln. Und sie haben gesagt, wir wollen jetzt aber keinen anderen Trainer verpflichten, der sozusagen dann einfach dann an seiner Stadt die nächsten Jahre Trainer bei RB ist. Sie haben gesagt, wir machen eine Übergangslösung für ein Jahr und der Sportdirektor Ralf Rangnick hat gesagt, ich mache noch ein Jahr Trainer, weil wir glauben, dass dieser Trainer es wert ist, dass wir ein Jahr auf ihn warten. Und dieses Jahr hat es angefangen, wenn ihr die Tabelle im Blick habt, wo ist RB Leipzig aktuell? Erster, ja, mit 3 Siegen, noch vor Bayern und Dortmund. Genau. Wie viel ist der Glaube wert? Für Julian Nagelsmann ein Jahr warten, weil sie glauben, mit diesem Mann haben wir Erfolg. Wie viel wert bist du für Gott? Was glaubt Gott oder was ist Gottes Glaube? Ich habe es falsch geschrieben. Was ist Gott der Glaube an dich wert? Ja, doch, dann passt das. Was ist Gott der Glaube an dich wert? Hast du dich das mal gefragt? Alles, ne? Also, wir haben eben diese ganzen Summen und Sachen gesehen und der Glaube ist ein positiver Ausdruck, wo man jemanden, an den man glaubt, etwas zutraut. Und auch denkt, mit dem kann man große Ziele verwirklichen. Und wie ist es mit dir und mit mir? Was ist Gott der Glaube an dich wert? Wo wird Gottes, kommt Gottes Glaube zum Ausdruck? Und Ossi hat es schon angedeutet, du bist das Leben von Gott wert. Und ich möchte einmal ganz bewusst, dass du dieses Kreuzesgeschehen, dass Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist und für jeden Menschen gestorben ist, das hat nicht nur damit zu tun, dass Gott dich retten wollte, dass Gott dir ewiges Leben geben möchte. Das hat auch was damit zu tun, dass er an dich glaubt. Versteh mal den Kreuzestod Jesu wie eine Ablösesumme, die bezahlt werden muss, damit du ins Team Gottes kommen kannst. Und du bist das Leben Gottes wert als Teil seines Teams, weil Gott selbst an dich glaubt. Wo habe ich das her? Nachher gehe ich nochmal mehr da in das Thema rein, aber dieser bekannte Bibelvers, lasst ihn uns einmal kurz anschauen. Jesus sagt das, wie er an uns glaubt, in Johannes 15, Vers 16. Er sagt, du hast nicht mich erwählt. Ich mache das jetzt Singular, der Bibeltext hat Plural, ja, da sagt er ihr. Aber hör das mal mit du. Du hast nicht mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt und dich dazu bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibe. Das ist Gottes Glaube an dich. Gott sagt, ich glaube an dich und du bist genau die richtige Person für mich. Und diesen Gedanken, den möchte ich mit der Predigt heute vertiefen. Wie bekommen wir heraus, wie Gott an uns glaubt? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir dürfen in der Bibel lesen und beobachten, wie sich Gottes Glaube an uns Menschen ausdrückt. Und ich will das mit einer ganz bekannten Bibelstelle tun. Für einen Moment können wir das ausmachen. Und zwar Lukas 5, 1 bis 11. Es ist die Geschichte, wo Petrus berufen wird oder auch die Geschichte vom großen Fischfang. Wer mitlesen möchte, Lukas Evangelium 5, 1 bis 11. Und ich lese uns diesen Text nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in den anderen Booten, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Das ist der Text, ein sehr bekannter Text. Und ich will meinen ersten Punkt nennen, der heißt, Gott glaubt mehr an uns als wir selber. Gott glaubt mehr an uns als wir selber. Und wir kennen diese Aussage oder diese Wahrheit, erkennen wir wunderbar in dieser Geschichte. Und ich will euch ein nächstes Bild zeigen. Schaut nach vorne. Es ist nicht so leicht, solche Bilder zu finden. die das schön zum Ausdruck bringen. Ihr seht dort ein Boot voller Fische, eigentlich ein, was für ein Fang. Ja, er hat ausgesorgt für lange Zeit. Und ihr seht den Petrus, der abwehrend seine Hände Jesus entgegenstreckt. Und der Bibeltext nennt diese Situation, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese an dieser Stelle, berührt mich das emotional. Weil irgendwie kommt bei mir an, wie Petrus sich in diesem Moment fühlt. Und diese Situation ist tragisch. Hier beschreibt er das Selbstbild, sein Selbstbild, wie Petrus über sich denkt. Das erfahren wir hier. Und zwar, wie er über sich denkt in dem Moment, wo er zum ersten Mal Jesus als Herrn begegnet. Vorher ging es ihm noch ganz gut. Also bevor dieses Wunder war, hat Petrus einfach ganz normal sein Leben gelebt. Er war nicht besser und schlechter als andere. Und dann kommt Jesus in sein Leben und er erfährt dieses Wunder. Er macht diese Begegnung und er merkt, dieser Mann ist nicht nur ein Mann, er ist Gott. Und in der Erkenntnis, dass es mit Gott zu tun hat, wird ihm bewusst, wer er vor Gott ist. Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg zu mir, du und ich, wir passen nicht zusammen. Kennst du dieses Gefühl? Ich bin nicht geeignet für Jesus. Ich bin nicht gut genug für ihn. Du kennst Jesus, vielleicht sagst du, gerettet werden, ja, das habe ich auch nötig, aber dann berufen, ich, für was? Petrus formuliert hier seinen Glauben an sich selbst. Ich bin für dich, Jesus, nicht geeignet. Und vielleicht hast du diesen Gedanken auch schon gehabt in der Begegnung mit Jesus. Petrus sagt ihm, verschwende keinen Glauben an mich. Ich bin nicht würdig, dass du dich mit mir abgibst. Petrus hält sich für die Berufung Jesu und die Gemeinschaft mit ihm für ungeeignet. Er weiß nichts von Gottes Glauben an ihn. Wisst ihr, wenn man dieses Gottesbild und dieses Selbstbild, wenn es dabei stehen bleiben würde, wie viel könnte Gott mit so einem Selbstbild und Gottesbild bewegen in dieser Welt? Wenig. Wie könnte er mit seiner Gemeinde vorangehen, wenn wir glauben würden, Gott glaubt nicht an uns? Wenig. Und weil eine andere Denkweise, ein anderes Gefühl, nämlich auch das Wissen um Gottes Glauben an uns so wichtig ist, deswegen will ich darüber predigen, weil ich glaube, das setzt uns frei für die Gedanken, die Gott mit uns persönlich hat, aber auch mit uns als Gemeinde hat und auch mit dieser Welt hat. Jesus sagt nicht, Petrus, alles ist okay, ist nicht so schlimm, du bist eigentlich richtig gut. Das sagt er nicht. Wir können sicher sein, Jesus erkennt Petrus 100% so, wie er wirklich ist, mit Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten, so wie er ist. Aber er spricht über Petrus das aus, was er glaubt, was Gott über ihn glaubt. Er sagt, fürchte dich nicht. Und das ist das nächste Bild. Kann ich selber weiterklicken, glaube ich, ne? Ja. Ihr seht hier so eine einladende Hand. Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Das ist eine Glaubensaussage. Petrus hatte diesen Glauben in dem Moment nicht. Der wusste nichts von diesem Weg, den Gott für ihn hat. Aber Jesus spricht es ihm zu und er drückt einen großen Glauben aus. In dem Moment sagt Jesus, was mit ihm in Petrus Leben möglich ist. Und wir merken auch, Gott glaubt mehr an Petrus, als er es selbst tut. Und das ist ein positives Gottesbild. Jesus beruft Petrus in sein Team, in seinen Verein, wenn du so willst, in seine Mannschaft, in seine Startelf. 12 Jünger. Einer wird später sozusagen, geht verloren, dann hast du 11 Männer, dann passt das auch mit dem Fußballvergleich. Ja, was für ein Glaube. Wie ist das mit uns? Stell dir mal die Frage, wenn Jesus dich ansieht, dein Leben, was glaubt Gott über dich? Das ist ja der Satz, den er zu Petrus sagt. Welchen Satz würde er zu dir sagen? Weißt du, was Gott in deinem Leben sieht? Was er mit dir und durch dich tun will? Das ist was total Wertvolles, dieser Glaube Gottes an uns. Und mir ist es wirklich wichtig, habe nie den Gedanken wie Petrus, Herr, nicht ich. Ich bin ungeeignet für dich. Ich bin zu fehlerhaft, zu sündig, zu unfertig. Habe nie diesen Gedanken nach dieser Predigt. Sei sicher, so wie Gott die Fehler und Mängel von Petrus kannte, so kennt er auch deine und meine Mängel und Fehler. Aber das ändert nichts daran, dass er an uns glaubt. Und zwar mehr als wir selbst. Für das, was Gott hier mit dieser Gemeinde tun will, brauchen wir Menschen, die genau das wissen. Gott glaubt an mich. Jetzt können wir weiter fragen, wann hat denn Jesus angefangen, an Petrus zu glauben? Und ich gebe euch wirklich die Frage weiter. Was würdest du sagen? Wann hat Jesus angefangen, so an Petrus zu glauben? Äußert euch mal. Schon vorher. Okay, aber in dieser Geschichte vorher. Wann hat er angefangen, an Petrus zu glauben? Anna? Als er ins Boot stieg, ja? Also auf jeden Fall viel eher noch, als Petrus Jesus selbst erkannte. So ab dem Moment, wo Jesus Petrus sieht, spätestens dann, wenn wir mal diesen ewigen, allwissenden Gott kurz in Klammern setzen. Aber Jesus geht in diese Situation und es ist kein Zufall, dass er dann genau dieses Boot von Petrus nimmt und er weiß, was er tun will, weil er diesen Glauben an Petrus hat. Warum ist das wichtig, dass Jesus von Anfang an ihn geglaubt hat? Es ist wichtig, weil wir Gottes Initiative darin erkennen. Gott ist der, der Glaube an Petrus hat und er wird selbst initiativ. Er kommt in das Leben von Petrus und führt ihn Schritt für Schritt, lässt seinen Glauben wachsen, damit dieser Glaube, den er an Petrus hat, sich verwirklichen kann. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Gott ermutigt uns immer den nächsten Schritt. Wie kommen wir denn zu dieser Verwirklichung Gottes Glaubens an uns? Wir kommen dadurch dahin, dass wir immer den nächsten Glaubensschritt gehen. Manchmal ist es so, wenn wir die große Berufung, die Gott für uns hat, sein großer Glauben an uns, wenn wir das schon gleich erfahren würden, jetzt und hier, ne, das könnte uns erschlagen, würden wir denken, boah, wie soll das möglich sein? Aber es ist möglich, immer Schritt für Schritt, Gott führt uns. Lass uns mal in dieser Geschichte schauen. Jetzt können wir das Bild wieder wegmachen. Lass uns in dieser Geschichte schauen, wie denn die Glaubensschritte von Petrus aussehen. Schritt 1. Jesus tritt in die Menge, kommt zu Petrus und sagt, leih mir dein Boot. Petrus sieht Jesus, sagt, gut, der Mann will reden und die Leute sind da. Es ist einfach sinnvoll, aufs Wasser zu fahren. Mein Boot ist leer, kein Problem, Jesus, steig ein, ich ruder dich ein bisschen vom Ufer weg und dann kannst du reden. Das ist keine große Herausforderung, aber eine erste Begegnung. Zweiter Glaubensschritt. Geh fischen. Hier wird's spannend. Geht Petrus diesen Schritt oder sagt er nö? Und er hat wirklich Gründe zu sagen, das ist keine gute Idee. Warum? Also er hat die ganze Nacht gefischt. In der Nacht fischt man besser, das weiß er. Er ist ein erfahrener Fischer. Und jetzt ist es mitten am Tag. Er ist müde. Eigentlich hat er vielleicht gar keinen Bock mehr. Und er könnte Jesus sagen, Jesus, ich habe Ahnung, ich bin kompetent, es ist die falsche Zeit zum Fischen. Am Tag können die Fische einfach den Schatten des Bootes sehen und auch vom Netzmeer erkennen, da gehen die nicht ins Netz rein. Sie werden wegschwimmen, wenn sie das Boot wahrnehmen oder diese Bewegung an der Oberfläche. Deswegen fischen wir doch in der Nacht. Er wusste, er ist kompetenter. Und er wusste, so geht das nicht. Und hier ist ein Glaubensschritt. Macht das oder macht das nicht? Und Vers 5 lesen wir, was Simon sagt, Simon Petrus. Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und Jesus fordert hier den Glauben von Petrus heraus. Aber überleg mal, war das so ein großer Glaubensschritt? War es eine Überforderung vom Glauben von Petrus? Ich glaube nein. Klar war es ein Glaubensschritt, aber überleg mal, was sein Risiko gewesen ist. Er hat Jesus zugehört und er hat gemerkt, diese Worte, die Jesus hat, die haben Kraft. Und jetzt sagt Jesus ihm, geh fischen. Sein Risiko wäre gewesen, naja, dann hat er halt ein bisschen mehr Arbeit gehabt. Vielleicht fängt er nichts, dann wüsste er, habe ich es doch gewusst. Am Tag fischen ist nicht so effektiv. Vielleicht hätte sich Jesus blamiert in seinen Augen, aber mehr wäre nicht passiert. Diesen Weg geht er nicht, sondern er sagt, ich, weil du es sagst, Jesus, will ich es tun. Und dann geht er. Und er tut diesen Glaubensschritt, der ihn nicht viel kostet, außer ein paar Stunden Arbeit. Vielleicht nicht mehr ein paar Stunden. Und er macht diese großartige Gotteserfahrung. Und jetzt kommt die Gotteserkenntnis und er erkennt mehr von dem, wer Jesus ist. Und dann kommt der dritte Glaubensschritt. Und den dritten Glaubensschritt, den geht er nur, glaube ich, weil er den zweiten Glaubensschritt gegangen ist. Jesus sagt ihm, komm und folge mir nach. Das lesen wir in Vers 11. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück, gingen mit Jesus. In einem Paralleltext in Markus 1, Vers 17 wird diese Situation mit anderen Worten beschrieben. Dort ruft Jesus ihn auf und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier ist der nächste Glaubensschritt. Was bedeutet es? Gib deinen Beruf auf. Petrus als mittelständischer Fischereiunternehmer mit eigenen Booten und Arbeit, und Mitarbeitern sagt, ich höre auf, ich hänge meinen Job an den Nagel und ab jetzt bin ich mit dem Wanderprediger Jesus unterwegs. Das ist ein anderer Glaubensschritt. Merkt ihr das? Und weil er diesem Jesus begegnet ist und glauben kann, was Gott über ihn glaubt, deswegen sagt er ja und geht mit. Und wir merken eine Steigerung. Leih mir dein Boot, geh fischen und komm und folge mir nach. Und dieser dritte Schritt, da ändert sich sein Leben voll und ganz. Und wir erkennen hier ein Prinzip. Das Prinzip ist so, wie Gott mit uns arbeitet. Er gibt dir und mir eine Herausforderung, einen nächsten Glaubensschritt und lädt uns ein, es zu tun. Und in der Erfahrung können wir dann ihn mehr kennenlernen und unser Glaube wächst. Und Stück für Stück kommen wir dem näher, was Gott an uns glaubt. Was wäre, wenn er das nicht getan hätte, diesen zweiten Glaubensschritt? Wahrscheinlich wäre er in seinem Glauben dort stehen geblieben, wo er war. Aber spekulativ, wissen wir nicht, sagt ja der Text nicht. Aber ich glaube, das ist typisch. Gott möchte uns weiterführen und er gibt uns einen nächsten Glaubensschritt und den sollten wir gehen. Wenn wir den verpassen, ich glaube, Gott fordert uns wieder heraus, damit wir an einem nächsten Schritt wachsen. Vielleicht kennst du das, verpasste Chancen. Situationen, wo du wusstest, hier war ein Moment von Gott, einen Glaubensschritt zu tun, du hast ihn verpasst. Ich glaube an einen Gott, der uns wieder Chancen gibt. Das ist nicht schlimm, du kannst wieder neu einen Glaubensschritt gehen, den er dir vor die Füße legt und dein Glaube wird wachsen. Warum? Gott glaubt an uns. Und wir sollen wirklich Vertrauen lernen und wir dürfen und wir sollen auch immer mitentscheiden. Wir sind nie fremdgesteuert in diesem Glaubensweg. Dieses Prinzip, dass es immer um Glaubensschritte geht, das sollen wir verstehen. Und bei jedem Glaubensschritt glaubt Gott an uns, dass wir ihn gehen können. Er traut uns das zu. Er will dich an das Ziel bringen, wozu er dich geschaffen hat. Und auf dem Weg dahin sollst du ihn, Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist immer mehr kennenlernen. Dein Glaube soll wachsen und er will sich durch dich verherrlichen. Das ist auch das Schöne. Wisst ihr, als Petrus diesen Glaubensschritt gegangen ist und die Boote voller Fische waren, hat er nicht gesagt, meine Fischereikunst, seht her, was für ein toller Fischer ich bin. Auf keinen Fall, weil er wusste, das ist ein Wunder. Es ist unmöglich, dass er das allein hätte tun können. Lass uns aufmerksam sein, wo Gott zu uns redet, wo er dir und mir einen nächsten Glaubensschritt zeigt. Und er tut das. Wie bei Petrus gibt es ein Reden von Jesus. Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werf deine Netze aus. Wo ist diese Aussage Jesu in deinem Leben jetzt? Kennst du das? Und wenn du so einen Satz hörst, also niemand wird von euch, von Jesus wahrscheinlich Fische fischen geschickt, aber es gibt einen anderen Glaubensschritt für dich, von ihm. Und wie Petrus werden das Dinge sein, wo du auch Einwände nennen kannst, warum das gerade keine gute Idee ist. Vernünftiger wäre es, schlafen zu gehen, sich auszuruhen und für den nächsten Abend Kraft zu haben, fischen zu gehen. Das hätte Petrus sagen können. Und auch wir können für den nächsten Glaubensschritt, den wir gehen, auch Einwände nennen. Ich bin nicht geeignet, ich habe keine Zeit, ich glaube noch nicht gut genug, es ist noch nicht dran oder was auch immer uns einfällt. Aber von diesem Bibeltext her können wir ermutigt werden, Herr, weil du es sagst, will ich es tun. diese Haltung ehrt Gott. Mit dieser Haltung werden wir die Werke des Glaubens tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wisst ihr, da macht der Glaube Spaß. Da macht dieses Leben mit Jesus wirklich Spaß. Weil das Schönste, wenn du mit Gott lebst, ist, wenn du ihn erlebst und wenn du merkst, wie sich das erweitert, dieses Gott erkennen und dieses Leben mit ihm. Was bedeutet das für mich? Ich habe Zeiten mit Gott in Gemeinschaft mit Gott, du vielleicht auch, und du kennst das, ich kenne das, dass Gott zu mir redet. Und dann gilt es auch für mich, weil du es sagst, will ich es tun. Ganz grundlegend, vor langer, langer Zeit, als die Berufung zum Pastor kam. Ich habe Bankkaufmann gelernt, ihr kennt diese Geschichte vielleicht, weil ich sie schon erzählt habe. Ich war allein in einem Gottesdienstraum, habe gebetet, Gott sagt, werde Pastor, studiere 5 Jahre Theologie. Mein Glaubensschritt in dem Moment ist, meiner Bank Bescheid zu sagen, danach geht's nicht weiter, mich in Elstal anzumelden und 5 Jahre meines Lebens in ein Studium zu investieren, einfach in dem Vertrauen, dass das der Weg Gottes ist. Und ich bin diesen Glaubensschritt gegangen und es war so gut. Aber es gibt nicht nur diese großen, entscheidenden Lebensweichenstellen, sondern es gibt auch einfach alltäglichere Sachen. Vor einiger Zeit hatten wir Karfreitagsgottesdienst in Merzig in der CEB und auch das war ein Glaubensschritt. Ich bin in der Badewanne, habe gar keine Zuhörezeit, aber ich merke, dass in dem Moment ein Gedanke kommt, den ich als, oh, es könnte Jesus sein, identifiziere. Und es fordert mich heraus, zu sagen, gut, geht das? Finden wir die Mitarbeiter? Wird es eine Enttäuschung? Werden wir den Raum füllen? Und dann teile ich den Glauben, diesen Gedanken mit anderen aus der Gemeinde und dann erleben wir den Karfreitagsgottesdienst. Und die, die da waren, ihr habt das miterlebt. Von dem Gedanken der Idee haben wir einen Gottesdienst, der Raum ist voll und wir erleben wirklich eine Karfreitagsfeier mit super Umständen, wo wir miteinander dieses besondere Ereignis feiern und uns und die Gegenwart Gottes genießen. Visionstag Junge Gemeinde war auch vor einiger Zeit, noch nicht so lange her, 17. August. Ich war einfach joggen und beim Joggen kriege ich so einen Gedanken und es hört sich für mich nach Jesus an. Und dann bewege ich das innerlich und gehe den Glaubensschritt, initiativ zu werden, zu sagen, okay, ich will's tun. Junge Leute anfragen und sie motivieren, diesen Visionstag Junge Gemeinde mitzumachen und hier einen Weg gemeinsam zu gehen, den Gott mit ihnen und uns in der Gemeinde hat. Das sind alles keine großen Glaubensschritte für mich, aber ich kann das tun und ich merke, immer ist auch eine Herausforderung dabei. Und ich erlebe dann Gott in dem, was passiert. Und wisst ihr, das macht Spaß. Und ich, Herr, wenn du irgendeinen anderen Gedanken hast, den ich umsetzen darf, der meinen Glauben wachsen ist, sag es mir, ich möchte gehen. Wisst ihr, nicht weil mein Glaube so stark ist, sondern weil ich glaube, dass Gott mir den Glauben gibt für das, wofür ich Glauben brauche. Das muss ich immer dazu sagen. Aber das Schöne ist, es ist Gottes Glaube an mich, der Dinge möglich macht. Nicht, dass ich große Dinge über mich weiß. Für das Reich Gottes und die Gemeindeentwicklung ist es wichtig, dass du das auch weißt. Gott glaubt an dich. Er weiß, wo er mit deinem Leben hin will. Seine Ziele für dich sind gut und er führt dich dahin, Schritt für Schritt, Glaubensschritt für Glaubensschritt. Es gibt immer, bei allem, wo Gott uns herausfordert, unseren Glauben herausfordert, gute Gründe und Einwände, die uns hindern wollen, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn wir aber auf sein Wort hin handeln, dann verändert er uns. Und dann verändert er die Welt durch uns. Und wir gehen weiter auf dem Weg, Jesus mehr zu erkennen, im Glauben zu wachsen und in unsere Berufung hineinzukommen. Der nächste Glaubensschritt, der wird für dich ganz individuell aussehen. Warum? Gott sieht dein Leben und es ist dein Weg mit Gott. Und ich möchte, dass du diese Frage für dich bewegst und vielleicht sitzt du hier und du weißt, was der nächste Glaubensschritt Gottes für dein Leben ist. Im Moment sind wir als Gemeinde dabei, motivieren, Kleingruppen zu gründen. Einige von euch oder ihr habt das mitbekommen über Gemeindebrief oder diesen besonderen Gemeindetag, den wir letzten Sonntag, vorletzten Sonntag hatten. Vielleicht ist es Gottes Herausforderung an dich, ja, zu sagen, gründe eine Kleingruppe. Und dir fallen viele Gründe ein, warum das nicht du, sondern ein anderer machen sollte. Aber wenn es Gottes Reden ist, dann sag ja, weil du das sagst, Jesus, mache ich das. Vielleicht ist Taufe dran. Oder davor noch, dass du dein Leben bewusst Jesus gibst, sagst, ich möchte dieses Gebet sprechen, wo ich ihm mein Leben anvertraue und sage, es gehört dir, mach alles damit, für mich deine Wege. Und dann ist Taufe der nächste Schritt, der dazu gehört. Vielleicht ist Gemeindemitgliedschaft das Thema. Du bist schon lange dabei, du weißt, dass diese Gemeinde die Gemeinde ist, in die Gott dich gestellt hat. Und dann sagt Jesus dir, mach es fest, werde Mitglied. Und dann ist das dein Glaubensschritt. Aber es muss auch gar nicht was mit Gemeinde zu tun haben. Es kann sein, dass Gott dir sagt, trete in eine politische Partei ein. Es braucht Christen, die sich politisch engagieren. Vielleicht ist das dein Glaubensschritt. Vielleicht bist du begabt, ein Unternehmen zu gründen und Gott sagt dir, gründe ein Unternehmen. Mach eine Firma auf. Selbstständig zu sein, eine eigene Firma zu leiten, ich sag dir, da lernst du Glauben, bin ich überzeugt von. Außer du hast eine Idee, die von selbst funktioniert, ja? Aber das kann ein Glaubensschritt sein. Oder Gott sagt dir, dass du einen bestimmten Geldbetrag spenden sollst. Einfach, weil er es dir sagt. Und dann fordert es dich heraus. Oder ganz klein, da gibt's eine Person, an die denkst du schon lange und du überlegst, die möchte ich mal zum Gottesdienst einladen. Und du hast dich immer nicht getraut. Vielleicht ist das dein Glaubensschritt, diese Person einzuladen und zu erleben, wo Gott sich darin zeigt. Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Das hat Jesus zu Petrus gesagt. Was sagt er dir? Mach dir, wenn ich dir das so sage, auch als Herausforderung, mach dir dabei keinen Druck. Jesus ist initiativ. Er überredet nicht, er zwingt nie für den nächsten Glaubensschritt. Es ist einfach eine Einladung, eine Gotteserfahrung zu machen, ihn kennenzulernen, dem Leben Sinn zu geben oder Sinn geben zu lassen. Und das Einzige, was er möchte, ist deine Bereitschaft vom Herzen. Und dann kannst du ihm sagen, Jesus, gib mir den Glauben, dass ich den Glauben habe, den du an mich hast und gib mir den Mut, das zu tun, was du sagst. Und das sind Dinge, die passieren zwischen dir und Gott. Und ich glaube wirklich, dass jeder von euch, der hier ist, einer ist, an den Gott großen Glauben hat. Und er redet zu euch. Und jetzt bin ich gleich am Ende der Predigt und ich will dich einfach einladen, in diesen Weg, den Gott mit dir hat, weiterzugehen. Ich glaube, du kannst Gottes Stimme zu hören. Vielleicht ist genau das dein Problem, wenn du das in der Predigt hörst, wo du sagst, mir fällt es so schwer zu hören, was Gott zu mir sagt. Und wenn das dein Thema ist, dann komm nachher, zwei Gebetsteams werden da sein und lass für dich beten. Dann beten wir für dich, dass du einfach Gottes Stimme besser hören kannst und merkst, was er sagt und wie er dich führen will. Vielleicht hast du ein ganz anderes Thema. Vielleicht ist dein Thema, dass es dir schwerfällt, so gut von dir zu denken wie Jesus. Das anzunehmen, was für ein Glaube Gott für dich hat. Dann komm auch und lass für dich beten und lass dir zusprechen, dass Jesus an dich glaubt und dass du das annehmen darfst, weil er Gott ist. Oder das Dritte, erkenne, du möchtest gerne erkennen, was der nächste Glaubensschritt für dich ist. Und dann kannst du auch hingehen, für dich beten zu lassen, sagen, ich möchte gerne den nächsten Glaubensschritt erfahren, Jesus redet zu mir. Oder du kennst diesen nächsten Glaubensschritt und dir fehlt der Mut. Dann mach das zu deinem Gebet, lass für dich beten. Es ist eine Einladung. Und was ich besonders betonen will, wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, in einem Gebet, oder wenn du dich noch nicht zur Taufe entschieden hast und du weißt, dass es dran ist, dann komm auch und lass für dich beten. Dann beten wir ein Übergabegebet mit mir und dann kannst du dieses neue Leben mit Jesus starten. Jetzt lass uns damit anfangen. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Die Gebetsteams, Jona und ich werden beten und Mike und Sigi werden beten. Wenn ihr nicht zum Gebet gehen möchtet, ist es gar kein Problem. Genießt einfach die Zeit und betet Gott an. Wir machen das parallel, damit wir in Ruhe beten können. Und so ein Musikteppich da ist, aber gleichzeitig ist es eine Atmosphäre von Anbetung, wo Gott groß gemacht wird.